Man schneidet nicht jetzt irgendwo mittendrin ab, wo keine Knospe ist oder der Trieb halb aufhört, denn dann würde dieser Zweig absterben bis zur nächsten Knospe oder vielleicht sogar bis zum Hauptstamm. Und dann hat man totes Material an der Pflanze und dieses tote Material, da siedeln sich dann einfach Pilze an, die das dann zersetzen und das sind nicht unbedingt pflanzenfreundliche Pilze.
Wir haben jetzt Ende November und wenn ich so rausgucke, die letzten Bäume haben jetzt auch ihre Blätter abgeworfen, es ist recht kahl draußen und man denkt vielleicht auch, dass es jetzt nicht so die beste Zeit ist, im Garten was zu machen. Das stimmt aber nicht. Wir haben jetzt Ende November und es ist die beste Zeit, seine Gehölze zu schneiden. Und zwar war ich vor 2-3 Wochen auf einem Gehölzschnittkurs oder bei einem Gehölzschnittkurs, den ich gemeinsam mit Olaf Schachtschneider initiiert habe, vom Pflanzenhof Schachtschneider. Und ja, durfte noch mal gucken, wie das alles so funktioniert. Und tatsächlich gab es letztes Jahr für die einen, die uns ganz fleißig folgen, es gab schon eine Gehölzschnittkurs-Folge. Die habe ich letztes Jahr mit Simon aufgenommen. Und dieses Jahr habe ich mir aber gedacht, ich hole mir jetzt Olaf mal an meine Seite, weil bei Simon und mir so viele Fragezeichen noch offen waren. Und deswegen begrüße ich dich jetzt einfach mal. Olaf, schön, dass du heute mit mir diese Podcast-Folge aufnimmst.
Moin, Finja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin hier im Nordwestzeitungsgebäude und auch für mich ganz abenteuerlich, hier mal einmal zu sein. Nicht im Garten, so wie letztes Jahr, sondern hier in einem Gebäude. Vielen Dank für die Einladung und ich bin gerne hier.
Ja, richtig toll, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich habe ja gesagt, es sind so viele Fragezeichen da geblieben. Du hast sie auch angehört, hast du gesagt.
Ja,
und
natürlich.
Also klar, wir sagen ja auch immer, also Simon ist ja sowieso mit Garten noch nicht so vertraut. Ich schon, also ich hatte schon die eine oder andere Säge mal in der Hand und habe schon mal geschnitten. Aber du bist der Experte.
Ja, und ihr kommt so dem Garten. Enthusiasmus schon sehr nahe. Also ihr lernt ja von Folge zu Folge und das bewundere ich sehr und das freut mich auch.
Ja, danke schön. Aber wir wollen so ein bisschen tiefer ins Detail gehen.
Jawohl.
Also ich habe ja gesagt, jetzt im November oder ich sag mal so ab, was sagt man, Anfang November geht's los. Wann darf man schneiden?
Ja, ab Anfang November, das ist in Ordnung. Das ist schon eine schöne Zeit. Tatsächlich ist die beste Zeit, Gehölze zu schneiden, direkt nach einer Frostperiode. Und gucke mal, wir hatten ja letzte Woche endlich mal ein bisschen Winter, -5, -6 Grad, das war schon nicht schlecht. Sobald wir Frost haben, ist der Boden gar, sagt man, also die Pflanzen reifen wirklich aus, die gehen in den Wintermodus und ab dann ist die allerbeste Zeit im Garten Gehölze zurückzuschneiden, natürlich ausschließlich an frostfreien Tagen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, ja. Das habe ich auch gelernt. Also nie bei Frost schneiden, weil
absolut
dann schadet
richtig.
Man den eher. Ne?
Genau, dann ist das Wasser in der Pflanze gefroren. Also die haben ja nach wie vor auch Nährstoffe und Wasser in den Zweigen gespeichert. Und wenn man dann schneiden würde, würde das reißen. Ne? Und das geht gar nicht.
Also man würde sie eher verletzen, als dass man ihnen was Gutes tut.
Man führt richtig Wunden zu und es reißt an den Seiten. Und dort könnten dann Schädlinge und Krankheiten eindringen. Und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Mhm. Wenn es im Übrigen nachts dann meinetwegen auf, sagen wir mal übertrieben, auf -20 Grad runtergeht, spielt das keine Rolle. Hauptsache tagsüber ist kein Frost in der Pflanze drinne gewesen. Also wenn es nachts -1, -2 Grad waren, dann ist so um 10, 11 Uhr ist der Frost ungefähr raus aus der Pflanze und dann kann man wirklich super gut schneiden.
Okay, guter Tipp, merken. Jetzt sind wir aber schon richtig tief in die Materie eingetaucht. Das wollte ich gar nicht. Ich möchte nämlich einfach vielleicht am Anfang mal kurz drüber sprechen, was sind überhaupt Gehölze?
Also Gehölze sind Pflanzen, die verholzen, also die nicht unterirdisch irgendwie absterben, wie eine Staude. Eine Staude würde natürlich dann ihre gesamte Kraft in der Erde hineinbringen. Gehölze haben ja Triebe, die verholzen und aus diesen Zweigen im Laufe des Frühlings wieder neu austreiben oder sogar teilweise immer grün sind. Und das sind zum Beispiel Forsythien, Weigelien, das sind die gehassten oder geliebten Kirschlorbeer und viele, viele andere Pflanzen. Ne? Also auch Bäume wären im Endeffekt ja erst Gehölze und würden dann irgendwann zu Bäumen herauswachsen. Also alles, was dann dementsprechend oberirdisch dann eben auch wieder im Frühjahr austreibt.
Also könnte man sagen Bäume, Hecken und Sträucher? Ungefähr
ja. So,
wenn man die jetzt in eine Kategorie schieben würde, wären das Gehölze?
Genau, so könnte man das dann sagen, ja.
Okay, gut.
Wird aber, denke ich mal, so gut wie jeder wissen, hoffe ich.
Okay, also ich habe jetzt meinen Garten und ich habe da ein paar kleine Bäumchen und auch eine Hecke, was auch immer stehen. Wie fange ich an?
Mit dem Schneiden, meinst du
jetzt? Ja, oder wie bereite ich mich vor? Zum Beispiel, was brauche ich eigentlich? Ich brauche ja Werkzeug.
Das wäre schon ganz gut, und also wirklich sinnvoll wäre eine gute Gartenschere, die, also keine Amboss-Schere, die dann auch wieder quetschen würde, sondern wirklich die gut schneidet.
Astkneifer ist das auch,
mag
oder?
Ich auch nicht so wirklich. Also die würden dann auch sehr stark Wunden zufügen. Also wirklich eine richtig gute Gartenschere. Da gibt es so ein Schweizer Modell mit einem roten Griff, die ist zum Beispiel ganz toll, aber es gibt auch deutsche Firmen, die ganz tolle Sachen machen, davon abgesehen. Oder eine schöne, scharfe Säge von einer japanischen Firma, ich will da auch keinen Namen nennen, die dann aber wirklich saubere Schnitte durchführen. Weil das Problem ist einfach, wenn das Werkzeug dreckig ist oder wenn es dann einfach verrostet ist, dann fügt man der Pflanze wirklich Wunden zu, und über diese Wunden, das darf man nicht vergessen, können einfach Krankheiten und Schädlinge eindringen, und das wollen wir tunlichst vermeiden. Mhm. Ganz früher hat man ja gesagt, ja, da packt man dann so ein bisschen Wundverschlussmittel drauf, das will man heute gar nicht mehr, weil das war auch so ein bisschen Mikroplastik, da war auch Fungizide, also Pestizide mit drin, das wollen wir auch nicht mehr, und das ist auch gut so, und dann muss man aber wirklich sauber arbeiten, dass man also wirklich dann hygienisch dann einfach da keine Wunde zufügt und auch kein Rost oder so an die Pflanzen ranbringt. Das würden wir ja bei uns auch nicht machen, wenn wir uns einen Finger schneiden, da würden wir ja auch was Sauberes nehmen, was Desinfiziertes ist und nichts Dreckiges.
Mhm. Okay, also eine gute Säge und eine gute Gartenschere.
Ja, genau.
Das sind so die zwei Dinge, die man eigentlich, oder womit man gut weiterkommt.
Das ist richtig, genau. Und ja, demnächst ist ja wieder Weihnachten, und da wünscht man sich ja manchmal was unter den Weihnachtsbaum. Vielleicht ja eine gute Gartenschere oder eine gute Gartensäge, die 50 € plus gerne kosten darf, weil dann ist auch wirklich was Reelles.
Also ich kann sagen, ich habe meine Schere mit dem roten Griff zu meinem, glaube ich, 28., 27. Geburtstag bekommen. Also es ist schon ein paar Jährchen her, und sie tut mir immer noch gute Dienste. Also sie ist immer noch super. Deswegen kann ich auch sagen, immer ein bisschen mehr investieren oder eben unter den Weihnachtsbaum wünschen. Da hat man einfach mehr von.
Ja, meine Schwägerin hat eine, die ist schon 40 Jahre alt, und die ist immer noch hervorragend, weil man jede einzelne Sachen da auch austauschen kann. Wirklich ein tolles Ding. Ich verschlure sie leider immer. Das ist mein großes Problem.
Das ist, glaube ich, ein Gärtnerproblem.
Ja.
Die liegt dann immer irgendwo. Und wo ist denn meine Schere? Hast du die Säge gesehen?
Ja, das ist, ich weiß auch, eine Gärtnerkrankheit, genau.
Ja, genau. Kenne ich auch. Also nicht ich, aber zum Beispiel von meinem Vater. Also das kenne ich, das Prinzip. Gut, dann habe ich diese zwei Dinge. Jetzt hast du gesagt, die müssen sauber sein. Mache ich das nach jedem Gehölzschnitt, wenn ich einmal durch meinen Garten bin? Mache ich das saisonal? Wie pflegst du die?
Nach jedem Gebrauch würde ich sie wirklich sauber machen, und das reicht dann wirklich aus, wenn man im Lappen erstmal alles abwischt. Man kann sie auch desinfizieren.
Womit?
Mit Alkohol würde es zum Beispiel möglich sein.
Mit meinem Bierchen?
Nee, mit einem hochprozentigen. Okay. Aber dafür, das ist viel zu schade. Also da kauft man sich lieber was zum Desinfizieren dann einfach. Ne?
Okay, also würde ich nach jedem Gebrauch am besten reinigen, um Krankheiten und Schädlinge abzuwehren.
Nach jedem weiß ich nicht, aber schon regelmäßig würde ich einfach mal sagen. Es kommt natürlich auch drauf an, was es dann für Pflanzen sind. Nimmt man zum Beispiel Obstbäume, die man damit schneiden würde, wo dann wirklich häufig und gerne mal durchaus mal was übertragen werden könnte, was ja tragisch wäre, dann macht es wirklich Sinn, nach jedem Gebrauch das wirklich zu desinfizieren. Macht man jetzt einfach einen ganz normalen Gartenschnitt im Garten, dass man sagt, einfach hier das Forsythien, da die Weigelchen und dort nochmal ein Lavendelchen, das ist okay, dann macht man sie ein bisschen sauber mit einem Tuch und alles ist gut.
Okay. So, Ende November, wir haben gesagt, bester Zeitpunkt. Du hast bei dem Gehölzschnittkurs immer vom 15. August gesprochen. Vor dem 15. August, nach dem 15. August. Es gibt da so eine Schnittregel. Magst du mir die nochmal so ein bisschen näher bringen?
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Wobei, ich muss mich schon ausholen, weil es kommt darauf an, wann die Pflanzen in Blüte sind. Es gibt Pflanzen, die nach dem 15. August nochmal in Blüte sind. Finja, na, welche könnten das sein zum Beispiel?
Rosen, ja. Oh Gott, jetzt werde ich abgefragt, ne?
Ja.
Lavendel doch auch.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Und Bartblumen zum Beispiel, Silberstrauch, Sommerflieder.
Also die wollte ich gerade nicht nennen, weil du die nicht so gerne magst.
Nee, der war mal toll und lecker. Heute weiß man ja, dass er nicht so gut mehr ist. Er treibt oder er sät sich invasiv so ein bisschen aus. Das ist unschön. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nach wie vor eine sehr beliebte Pflanze, und dann die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Das muss man schon nach wie vor sagen. Ne? Aber die blühen relativ spät, und das sind Pflanzen, die durchaus mal winterliche Probleme bekommen könnten. Also alle Pflanzen, die nach dem 15. August in Blüte sind, könnten durchaus Haus bei einem frühen oder einem intensiven Frosteinbruch einfach Schäden bekommen, Winterschäden bekommen. Und da sagen wir einfach, die sollte man im zeitigen Frühjahr schneiden. Ganz früher gab es mal so schlaue Hefte, da stand immer drin zur Zeit der Forsythienblüte. Das ist heute überholt, weil durch den Klimawandel treiben diese Pflanzen viel, viel früher aus. Die Forsythie blüht immer noch so Mitte März um den Dreh, aber das wäre für eine Rose zum Beispiel oder für so einen Silberstrauch oder für so eine Blauraute dann einfach schon fast zu spät, weil die dann schon voll am Treiben sind. Also gerade wenn man so Rosen anschaut, die sind ja schon fast immer grün, wenn kein Winter kommt und die treiben dann Mitte März und dann traut man sich gar nicht mehr und das wäre fatal. Also deswegen sagen wir mittlerweile so ab Mitte Februar und da muss dann einfach die Gärtnernase mal nach draußen gehen und wenn einfach die Temperaturen auf Frühling stehen, dann darf man sie gerne schneiden und das ist überhaupt gar kein Problem, wenn dann wirklich nochmal Frost kommen sollte. Wichtig ist wirklich dann auch zu schneiden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es gibt im Übrigen auch Pflanzen, die im zeitigen Frühjahr noch blühen. Wenn man die auch jetzt im Herbst schneidet, schneidet man sich ja sämtliche Blüten ab. Also eine Zaubernuss oder eine, wie gesagt, diese auch geliebt oder gehasste Forsythie. Da macht es natürlich Sinn, dann direkt nach der Blüte diese Pflanzen zurückzuschneiden. Und alles andere, was so zwischendrin ist und so weiter, das macht man wirklich um diese Jahreszeit, weil dann die Pflanze wirklich in der schönsten Winterruhe ist.
Also zum Beispiel auch Bäume. Jetzt, wenn die alle ihr Laub abgeworfen haben, ist jetzt
ganz richtig, ganz richtig. Und auch da möchte ich nochmal eben wiederholen, der Klimawandel ist auch bei den Bäumen wirklich angekommen. Es gibt einzelne Pflanzen, Wein zum Beispiel oder auch Ahorn, die treiben so früh im Jahr, da wäre Mitte Februar, da schon viel zu spät, sie zu schneiden. Die müssen wirklich im November, Dezember geschnitten werden, bis vielleicht maximal 15. Januar. Und dann beginnt schon für die neue Saison. Dann gehen sie quasi mit ihren Nährstoffen schon wieder in den Stamm hinein. Und wenn man die dann schneidet, dann sieht man, dann bluten die, ne? Dann tropft das wirklich an den Wunden heraus und dann ist die ganze tolle Nahrung ist dann verschwunden. Die Nordamerikaner finden das toll, ne? Die Kanadier, die machen dann ja aus den Zuckerahorn ihren Sirup, aber das wollen wir natürlich nicht, wir wollen, dass die Pflanzen wachsen.
Okay, also wichtig merken, einmal nach dem 15. August und alles, was davor ist, das kann dann direkt und alles nach dem 15. August dann erst im Frühjahr. Also die Füße stillhalten und bis aufs Frühjahr warten.
Klasse, genau.
Super. Finde ich sehr gut, kann man sich gut merken. Gut, jetzt haben wir so ein paar Schnittregeln oder beziehungsweise den Zeitpunkt nochmal kurz abgesprochen. Und wir haben jetzt unsere Säge, unsere Schere. Jetzt gehe ich raus in den Garten und ich habe zum Beispiel, was habe ich denn da? Ein Rhododendron, den möchte ich beschneiden. Der ist mir zu groß geworden, zu wuchtig. Wie gehe ich vor? Wie schneide ich am besten? Oder gibt es allgemein eine Schnittregel, wie man ja so ein Gehölz betrachtet und wie man dann vorgehen sollte?
Es gibt so viele kleine Regeln, aber man muss natürlich versuchen, das ein wenig runterzuziehen, sodass dann auch jeder im Garten sich traut, ein Gehölz zu schneiden. Das Wichtigste für mich ist wirklich, dass man sich die Pflanzen wirklich von außen anschaut und dann überlegt, wo habe ich denn damit ein Problem? Also mein Spruch ist immer, Gott hat uns Menschen nicht erschaffen, um Gehölze zu schneiden, um im Garten dann einfach Pflanzen klein zu machen, sondern damit wir Freude an den Pflanzen haben. Und wir Menschen entscheiden irgendwann, dass wir mit diesen Gehölzen nicht zufrieden sind. Man muss nicht schneiden. Es gibt einzelne Pflanzen, da sollten wir schneiden, wie die Rosen zum Beispiel, weil sich die in den Blattspitzen überwintern gerne Krankheiten und Schädlinge. Ja, und wenn wir die wegschneiden, dann ist quasi aus dem Augen, aus dem Sinn, dann schneidet man die Pflanze auch gesund. Das ist aber jetzt für Gehölze oder zum Beispiel ein Rhododendron gar nicht erforderlich. Wenn die Rhododendron im Garten schön aussieht, dann brauchst du sie auch nicht schneiden. Wenn du aber natürlich sagst, hey, die ist mir zu groß geworden, die ist mir zu breit geworden, dann hat man eine Entscheidung getroffen und sagt, okay, ich muss sie reduzieren. Und dann überlegt man, wo muss ich sie reduzieren, von der Höhe oder von der Breite? Häufig ist es ja die Breite. Und dann überlegt man sich eben, was würde passieren, wenn ich zum Beispiel einzelne Zweige komplett herausschneide? Sehr häufig gehe ich in Gärten und sehe dann, dass die einfach wie eine Hecke diese Pflanzen einfach stumpf zur Seite geschnitten haben. So nach dem Motto, Rhododendron wächst in den Weg hinein. Also nehme ich erstmal eine Heckenschere und schneide die stumpf ab. Fürchterlich, also grusig.
Der arme Rhododendron,
Mitleid. Ja. Da muss man einfach wirklich sagen, das ist falsch, sondern dann schaut man mal, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel einen Zweig herausnehme bis zur nächsten Astgabelung oder bis irgendwann vielleicht zum Hauptstamm. Na, dann kann man einfach mal sehen und dann reduziert sich ja schon mal die Größe um ein Vielfaches. Das Gleiche gilt ja auch von oben nach unten. Und Rhododendron mag ich im Übrigen. Da könnte man zum Beispiel auch sagen, warum muss diese Rhododendron immer von oben nach unten reduziert werden? könnte man sie nicht eventuell sogar von unten nach oben reduzieren. Man macht sogenannte Schirmpflanzen davon. Man schneidet also den Stamm frei, sodass dann quasi die Pflanze als Schirm wirkt. Im Ammerland gibt es ganz tolle, ganz große Baumschulen und die nehmen dann richtig, richtig viel Geld für diese Schirmpflanzen. 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro. Hey, so einen Wert hat man dann auch im Garten stehen. Also auch mal wirklich mal andersherum denken und Gehölze einfach von unten nach oben aufasten. Mhm. Wenn es nicht anders geht, reduziert man natürlich von oben nach unten. Man muss aber auch wissen, dass wenn Pflanzen sehr gerne und sehr intensiv geschnitten werden, dann reagieren die auch. Ne? Die Energie im Winter ist ja immer in der Wurzel gespeichert. Da sind die ganzen Nährstoffe, da ist das Wasser gespeichert. Und wenn die Pflanze im zeitigen Frühjahr durchtreiben will und die Pflanze ist sehr stark reduziert, dann muss sie irgendwo hin mit ihrer Energie. Und in meinen Vorträgen erzähle ich immer, hey, dann denkt die Pflanze einfach, überall ist angeschnitten worden. Irgendein Tier hat an mir rumgefressen. Ich muss nächstes Jahr doppelt so stark wachsen, damit dieses Tier mich nächstes Jahr nicht wieder kaputt frisst. Also hat es also wirklich ein Bedürfnis, besonders stark, besonders intensiv herauszuwachsen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Gehölze nicht zu stark geschnitten werden oder nicht alle Zweige eingekürzt werden.
Du hast immer die Fünf-Schnitt-Regel erwähnt.
Ja,
die goldene Fünf-Schnitt-Regel. Fand ich auch total gut, sich das zu merken. Wenn man so vorgeht, ich glaube, dann kann man nämlich das vermeiden, was du gerade erzählt hast, dass die doppelt so hoch wird, was man ja eigentlich gar nicht möchte.
Also diese Fünf-Schnitt-Regel wirst du in keinem Buch dieser Erde lesen.
Das ist deine eigene Regel.
Nee, das habe ich das eigene.
Oder wo hast du die gelernt?
Ich habe sie in der Schweiz gelernt. Ah, ja, komm. Ich habe da mal geschwabert. Also ich habe mal, in der Schweiz ein ganz tolles Jahr verbracht und dort war ein Meister, der einfach auch versucht hat, eben den Schweizern so ein bisschen den Schnitt beizubringen. Und der hat dann so ein bisschen gesagt, nicht so viel schneiden und wir Menschen arbeiten am besten, wenn wir Regeln bekommen. Mhm. Na, und 5 kann sich jeder merken, es können auch 6 oder 7 mal sein, aber er sagt einfach, wenn du so 5 oder 6 Schnitte an einer Pflanze zugefügt hast, dann merkt sie gar nicht, dass du sie geschnitten hast. Na, man kann natürlich 5-mal die Spitzen schneiden, da passiert natürlich nicht sehr viel. Man könnte aber auch sagen, man nimmt ganze Zweige heraus und wenn man ganze Zweige aus der Pflanze herausnimmt, dann ist das nur eine einzige Verletzung. Na, und wenn man 4 oder 5 Verletzungen dann zugefügt hat, die durchaus auch mal größer sein können, daumendick oder vielleicht kleinarmdick, dann hat man ja sehr viel geschaffen. Dann ist die Pflanze also von der Höhe her reduziert, sie ist von der Breite her reduziert, also das, was man sich dann dementsprechend vorgestellt hat. Und wenn dann die Pflanze im zeitigen Frühjahr durchtreibt, dann kommt die gar nicht so dahinter. Dann macht sie nicht so diese sogenannten Wassertriebe, die ja eigentlich für Pflanzen sehr wichtig sind. Aber wenn man die zu stark schneidet, dann kommen viel zu viele, dann kommen hunderte von Trieben und dann macht man sich selbst zum Sklaven des Gartens. Und dann sagt man, oh Gott, im Sommer, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Hier sind 5 Zweige geschnitten und 37 sind neu nachgewachsen. Und das passiert, wenn man einfach Pflanzen zu stark verletzt. Daher wirklich nur 4 oder 5-mal einkürzen. Und dann muss man etwas haben, was wir Deutschen nicht haben. Das nennt sich Geduld.
Ja.
Ja, da muss man wirklich sagen einfach, hey, jetzt habe ich ja dieser Pflanze 5 Verletzungen zugeführt und ich sehe, eigentlich müsste ich noch mehr schneiden, um einfach die Pflanze zu reduzieren. Und dann muss man dann wirklich so ein bisschen das Schweizer Gemüt haben und sagen einfach, ja, okay, dann warten wir halt, ne? Also dann machen wir das im nächsten Winter, schneiden wir die nächsten 4 oder 5 Triebe heraus. Man kann eine Pflanze, die über 20 Jahre im Garten zu groß geworden ist, nicht mit einem Schnitt im Winter reduzieren. Zumal häufig.
Das wäre ein Negativeffekt.
Das wäre ein Negativeffekt,
weil die
ja.
Viel, viel höher wieder ist.
Das gibt ja diesen sogenannten Hausmeisterschnitt, ne? Also, dass dann einfach Leute in den Garten kommen, die meinen, sie wären Gärtner und in Wirklichkeit haben sie nur einen Anhänger gekauft. Und die schneiden diese Gehölze dann kugelrund. Und oder auch Obstbäume kugelrund und dann fragt der Kunde natürlich, ist das wirklich richtig? Und er sagt, ja, ja. Und im nächsten Jahr siehst du dann einfach, dass du dann doch auf einmal wieder im Dschungel wohnst. Mhm. Und hast du einmal diese Pflanze so stark reduziert, brauchst du viele, viele Jahre Geduld und auch Fachwissen, um das wieder richtig hinzubekommen. Ne? Mhm. Häufig reißen die Kunden die Pflanzen dann wieder raus. Dann, und setzen was Neues. Ne? Aber man könnte durch geschicktes Schneiden könnte man das besser hinbekommen.
Was ich mir gemerkt habe, wir waren ja da auf dem Hof, wo wir geschnitten haben. Und da war ein Baum, sieben Söhne des Himmels. Genau, und der war ja auch so bombastisch und ich weiß nicht, ob er länger nicht geschnitten wurde auch oder falsch geschnitten wurde. Und was ich so gelernt habe, also auch Geduld wieder, man geht jetzt raus in den Garten, man hat jetzt ein Gehölz oder einen Baum, den man schneiden will, dass man vielleicht einfach erstmal 2-3 Schritte zurückgeht und sich ganz geduldig einmal alles anguckt und schaut, wie wächst das hin, wo ist vielleicht ein Ast auf dem anderen, der irgendwie stört oder wie kann ich mit meinem Schnitt, also mit einem gezielten Schnitt, wirklich das so reduzieren oder wie bekomme ich den so hin, wie ich ihn haben möchte. Also, dass man jetzt gar nicht erst losgeht und hier schon wild irgendwie durch die Gegend schneidet und sägt, sondern wirklich sich vielleicht auch mal 5 Minuten Zeit nimmt, einmal um den Baum rumgeht und guckt, wo kann ich wirklich gezielt was absägen. Das finde ich immer so, das habe ich mir gemerkt.
Ja, also das war bei der Familie Krüger und die hat diesen Baum richtig geschnitten, aber sie waren zu ängstlich. Ah, sie haben sich nicht getraut und haben gesagt, mache ich da was kaputt? Und dann habe ich gesagt, pass auf, ihr sagt ja, euch ist dieser Baum zu groß geworden, zu breit geworden, wir müssen ja stärker reduzieren. Und dann haben wir uns einzelne Zweige angeschaut, die wirklich nerven. Ne? Da konnte man nicht mehr durchgehen, man musste immer einen riesen Bogen machen. Dann habe ich gesagt, was passiert denn, wenn wir diesen Zweig erstmal um die Hälfte bis zur nächsten Astgabelung einkürzen? Das haben wir dann gemacht. Wir sind dann wieder zurückgegangen und haben gesagt, ist das Problem gelöst? Nein, es war noch nicht gelöst. Wir haben also diesen Zweig dann noch ein wenig stärker reingekürzt bis einer weiteren Astgabel, haben immer noch festgestellt, dass das einfach noch nicht ausreicht, bis wir dann diesen Zweig gänzlich am Boden herausgenommen haben und dann auf einmal festgestellt haben, hey, von den 22 Grundtrieben sind jetzt nur noch 21 da, aber dieser Zweig, der wirklich in den Weg hineingeragt hat, hat das Ganze reduziert. Und sehr häufig sehe ich halt bei den Kunden im Garten, dass sie diesen Zweig sich nicht trauen herauszunehmen, sondern nur um die Hälfte einkürzen und dort kommen dann ganz, ganz viele Triebe heraus. Ne? Und Ziel war eben auch bei diesem 7 Söhne des Himmels die Rindenstruktur hervorzuheben. Das ist ja eine Pflanze, die ja sehr spät im Jahr blüht und sehr viele Insekten im Spätsommer nochmal satt macht, aber die auch eine sehr schöne Rindenabblätterung hat. Und das konnte man gar nicht sehen. Und dadurch, dass wir unten einzelne Zweige entfernt haben, war auf einmal diese Rindenabblätterung wieder sichtbar. Und ist jetzt wirklich ein Highlight dort. Die hatten jetzt gerade wieder Wintermarkt und alle gesagt, oh, was für ein schöner Baum. Ne? Und wir haben, glaube ich, 3 Wunden zugefügt und haben wirklich 1/3 der Pflanze herausgenommen.
Genau, und sie konnten von ihrem Balkon wieder runtergucken. Ja. Der Baum hatte irgendwie mehr Luft. Das war irgendwie, man hat das gleich gemerkt, man konnte den Weg wieder lang gehen. Ja. Wirklich mit diesen 3 Schnitten. Also es war schon erstaunlich. Aber wie gesagt, auch dort Geduld, finde ich. Einfach mal 2 Schritte zurück, sich das genau betrachten und überlegen und nicht gleich wie die wilde Luzi drauf los. Ne?
Ja, ja. Alle, die mich kennen und alle, die schon mal einen Schnittkurs von mir mitgemacht haben, die denken immer, der Olaf Schachtschneider ist ein Alkoholiker. Ne? Weil ich sage dann immer, Leute, habt ein bisschen Geduld, geht in den Kühlschrank, trinkt erstmal einen Schnaps und trinkt euch ein bisschen Mut an. Also das ist natürlich nur ein Spaß gesagt, also auf gar keinen Fall, wenn man da eine Antipathie hat. Aber einfach wirklich sich wirklich mal Gedanken machen. Ne? Einfach wirklich mal sich diese Pflanze von außen anschauen, sich wirklich mal die Zeit geben. Ne? Häufig sind wir ja in einer sehr hektischen Zeit und wir machen jetzt ganz schnell mal eben diese Gartenarbeit.
Eben schnell den Garten irgendwie.
Genau, irgendwie, ich habe noch eine Stunde Zeit und das ist falsch. Ne? Ja. Und dafür sollte man die Gemütlichkeit, Kaffee geht im Übrigen auch sehr gut, mit einer Tasse Kaffee dann eben anzuschauen, was würde denn sein? Und dann kann man ja so ein bisschen spielen, weil dummerweise kannst du ja den Ast nicht wieder ankleben. Ne? Wenn ab, dann ab.
Ja.
Ne? Aber das andere wiederum, was ich auch gerne sage, wächst ja auch durchaus wieder nach.
Das stimmt. Das habe ich auch gesehen. Ich war nämlich ja im vorigen Jahr, habe ich erzählt, mit Simon da und jetzt war ich wieder da, ein Jahr später und habe gesehen, was wir sehr, sehr radikal gekürzt haben, ist ja wirklich wieder stark ausgetrieben.
Absolut richtig.
Was war Hortensie?
Das war eine Rispenhortensie. Ja. Also man muss unterscheiden, es gibt ja die sogenannten Bauernhortensien. Wenn du die sehr stark schneidest, dann siehst du die nie wieder in Blüte, weil die am sogenannten die meisten blühen am sogenannten zweijährigen Holz. Also dieses Jahr kommt ein Trieb und im nächsten Jahr setzt sich die Blüte darauf fest. Während die Rispenhortensie, also Hydrangea paniculata, sage ich jetzt einfach mal den botanischen Namen, das sind die am diesjährig gewachsenen Holz blühen. Also die kann man sehr stark zurückschneiden. Tolle Pflanze, braucht viel weniger Wasser als die Bauernhortensie. Und da war das einfach so, dass die in eine Korkenzieherhasel und in einen Blumenhartriegel reingewachsen ist. Also diese Rispenhortensie hat 2 andere Pflanzen verdrängt. Wir mussten reagieren. Man könnte sie wegnehmen, aber wir haben gesagt, einfach, wir haben sie wirklich von 3 Meter auf, ich würde mal sagen, 50 Zentimeter reduziert. Ja. Da haben wir in dem Fall gesagt, okay, wir wollen tatsächlich die sogenannten Wassertriebe haben. Wir haben sie von unten wieder neu aufgebaut und die haben ja wirklich dann 1,50 im Endhöhe gehabt und gigantische Blütenmassen. Ne? Mhm. Das machen übrigens die Rosen auch. Die Rosen finden das auch toll, wenn sie mal ganz stark zurückgeschnitten werden, weil die dann einfach mit den neuen Trieben dann einfach viel mehr Blütenmasse bringen und viel gesünder sind und ja, die ganze Materie Rose einfach dann auch viel schicker dann ist. Man kann in die Pflanze reinschauen. Finja, wann schneidet man die?
Die Rosen?
Ja.
Also im Februar hätte ich mir jetzt gedacht.
Super. So, ich wollte ja 15. Februar, ich wollte einfach mal dich nochmal abfragen.
Ja, genau. Also ich muss erstmal meine Gärtnernase raushalten im Februar und dann, wenn es nicht zu kalt ist, dann darf ich meine Rosen schneiden. Das werde ich jetzt auch so beherzigen. Super. Du hast dein Wissen auf jeden Fall gut weitergegeben. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. So, jetzt haben wir viele Dinge schon besprochen, aber wie schneide ich jetzt eigentlich wirklich? Du hast immer Astgabelung, das Wort ist ganz oft gefallen. Beim Kurs hast du ganz oft auch gesagt Auge.
Ja.
Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wo setze ich meine Schere oder wo setze ich die Säge an?
Also wenn man einzelne Zweige nur herausschneidet, dann gibt es ja eine sogenannte Knospe und diese Knospe bezeichnen wir im Gartenbau als Auge, weil das ist dann quasi dort, wo ein Blatt im zeitigen Frühjahr wieder durchtreiben würde. Und fast alle Pflanzen haben ja quasi eine Endknospe, wo dann da quasi und die Endknospe, die treibt wieder durch und daraus entsteht ein neuer Trieb. Ne, und der wächst nach oben hoch. Wenn ich also diesen Ast um die Hälfte einkürze, direkt oberhalb eines Auges und halber Zentimeter oberhalb eines Auges oder einer Knospe, dann entsteht dort der neue Trieb, der dann dementsprechend wächst. Mhm. Und das ist total spannend, was die Mutter Natur so gemacht hat mit der Pflanze. Guckt das Auge nach außen, also von der Pflanze weg, dann wächst der Trieb mehr zur Seite. Schaut das Auge mehr in die Pflanze hinein, dann wächst der Trieb mehr in die Pflanze hinein. Also man könnte also dadurch auch zum Beispiel, ob man nach Außenauge oder Innenauge schneidet, schon mal das Wachstum der Pflanze reduzieren. Hochspannend. Mhm. Also und da gibt es natürlich so Fachbücher, wo dann steht in 45 Grad Winkel oberhalb eines Auges, leicht schräg angesetzt. Kann man machen. Das wie bei Rosamunde Pilcher. Ich schneide so viel 1000 Gehölze, ich habe einfach die Zeit nicht. Also man sollte schon oberhalb eines Auges schneiden, so ganz knapp darüber, so leicht schräg und dann ist das auch okay. Mhm. Also wir wollen da keine Wissenschaft von machen. Und wenn man ganze Zweige herausnimmt, dann muss man einfach bis zu einer sogenannten Astgabelung gehen oder zu so einer Triebgabelung. Also man schneidet nicht jetzt irgendwo mittendrin ab, wo keine Knospe ist oder irgendwie der Trieb halb aufhört, denn dann würde dieser Zweig absterben bis zur nächsten Knospe oder vielleicht sogar bis zum Hauptstamm. Und dann hat man totes Material an der Pflanze und dieses tote Material, da siedeln sich dann einfach Pilze an, die das dann zersetzen. Und das sind nicht unbedingt pflanzenfreundliche Pilze. Wenn die nämlich irgendwann diesen Zweig weggefuttert haben, dann können die in die Pflanze eindringen. Mhm. Und dann können sie mit Rotpustel und Co. dann dementsprechend diese Pflanze dann auch schädigen. Daher ist es auch ganz wichtig, auch wenn man sich so Pflanzen anschaut, auch im Sommer, sobald da tote Zweige sind, sofort entfernen. Ich weiß, da können sie natürlich auch Insekten und Co. ansiedeln, aber wir haben ein riesiges Problem mit unterschiedlichen Pilzkrankheiten und es ist für eine Gesundung einer Pflanze, wenn man also möchte, dass sie wirklich gesund bleibt, dann ist es echt wichtig, dass diese tote Masse einfach von unseren Ziergehölzen entfernt werden.
Mhm. Jetzt haben wir gerade schon von Schädlingen oder von Pilzkrankheiten gesprochen. Was mache ich denn, wenn ich ein Gehölz habe, was wirklich schon so stark befallen ist, vielleicht auch an verschiedenen Stellen? Also ich fange jetzt an zu schneiden und sehe, oder hier ist eine Krankheit oder die Rosen haben Krankheiten. Wie gehe ich da vor, wenn ich schneiden möchte?
Ja, kommt natürlich immer auf die Krankheit drauf an. Das muss man natürlich so sehen. Bei
Aber kann ich die wegschneiden?
Ja, ja, okay. Das ist kein Problem. Man muss natürlich aufpassen, es gibt ja zum Beispiel beim Obstbaum, da weiß man, da gibt es sogenannten Obstbaumkrebs. Mhm. Und wenn man eine Schere nimmt und eine Pflanze schneidet, wo Obstbaumkrebs drinne war und man nimmt diese Schere, ohne dass sie vorher sauber gemacht wurde und desinfiziert wurde und schneidet an den anderen Obstbäumen, dann überträgt man automatisch diese Krankheit. Das gibt es auch bei Ziergehölzen, aber sehr selten. Das muss man eben auch so sagen. Da kann man etwas tiefenentspannter sein. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das jetzt alles hier zu erwähnen, dann hört ihr in 3 Stunden noch mich hier reden, das macht keinen Sinn. Da würde man wirklich dann über beim Fachbetrieb nochmal nachfragen, hey, ich habe gesehen, da ist das und das dran, was muss ich machen? Mhm. Aber grundsätzlich ist es eben so, das spielt keine Rolle, gerade jetzt auch im Herbst und im Winter. Häufig ist es ja auch so, dass die Pflanzen ja mit ihrer Blattmasse dann irgendwann sich dann in die Herbstfärbung verabschieden und dann kommen durchaus unterschiedliche Blattkrankheiten auch dran, die irgendwie da waren. Das ist aber nicht so schlimm, die fallen zu Boden. Auch diese Blätter kann man gerne kompostieren, das ist überhaupt nicht schlimm. Auch da gibt es Ausnahmen, gar keine Frage. Aber im Normalfall würde dann beim Kompostierungsprozess einfach diese Krankheit auch kaputt gehen.
Okay.
Ne? Also durch die Hitze. Ne? Mhm. Das ist auch, das muss man jetzt nicht übertreiben und das dann wirklich dann alles sofort zack in die Biotonne und weg. Ne? Das kann man auch selbst nutzen.
Mhm. Okay, also Krankheiten, Schädlinge und allgemein, das wäre vielleicht nochmal ein separates Thema, ne? Wenn du sagst, das können wir sehr
das ausschmücken. Haben leider unsere Pflanze hat ja 8 Wochen länger Vegetationszeit durch die Klimaveränderung. Sie fängt 4 Wochen eher an zu treiben, sie hört 4 Wochen später auf. Sie ist im Dauerstress, auch durch Umwelteinflüsse. Wir haben ganz viele neue Krankheiten, ganz neue Schädlinge, die zu uns nach Europa kommen, in unsere Hausgärten kommen. Das ist ein Riesenthema und das wäre sicherlich mal ganz toll, darüber nochmal einen separaten Podcast zu machen. Weil wir wollen nicht spritzen, das ist auch der falsche Weg. Auch selbst wenn wir sagen würden, da bin ich hier, ist mir egal, spritze ich halt. Es gibt ja gar keine Spritzmittel mehr, die wirklich wirken. Das muss man eben auch nochmal sagen. Ne? Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Schnitt zum Beispiel ist auch in dem Sinne wichtig, weil dann einfach das auch vor Krankheiten und Schädlingen vorbeugt. Das muss man eben auch sehen. Ne?
Okay, also sollte man doch so einen Pflegeschnitt, so nennt man ihn ja auch, regelmäßig doch anwenden. Du sagst zwar, die Pflanze braucht es nicht, wir machen das, um sie dann in Form zu halten oder niedrig oder schmal zu halten. Aber für die Pflanze, für die Pflege oder dass vielleicht das nicht so anfällig ist, ist so ein Schnitt vielleicht doch.
Genau, es gibt ja, ich vergleiche das immer gerne, was die Pflanze mal in der Anschaffung gekostet hat. Es gibt ja ganz viele normale Ziersträucher, also einfache Sternchensträucher, einfache Weigelien, einfache Jasminpflanzen oder ein Eibisch, die sind in der Anschaffung sehr günstig gewesen. Und die wachsen immer sehr schnell im Hausgarten und man spricht von einer Vergreisung, dass die irgendwann aufhören, schön zu sein, dann fallen die auseinander, dann haben die immer weniger Blütenmasse. Da ist es wichtig, dass man sie regelmäßig schneidet, um sie vital zu halten, um sie gesund zu halten, um sie blühfreudig zu halten. Rose zum Beispiel ja auch. Und dann gibt es so Pflanzen, die waren echt teuer in der Anschaffung. Japanische Ahorn, Zaubernuss, Magnolie, ne, die waren ja deswegen auch so teuer, weil wir viel mehr Zeit brauchten, um aus dieser kleinen Pflanze eine große zu machen. Und wir haben sie dann dementsprechend solitär, also einzeln gezogen mit einer schönen Verzweigung. Und das wäre ein Jammer, wenn man da diese einzelnen wenigen Zweige dann immer wieder stärker einkürzt. Und da macht man wirklich nur auf Augenmaß, wo man einfach sagt, okay, Magnolie, du bist zu groß, zu breit, wir reduzieren einzelne Zweige. Ne?
Okay. Ja, spannend. Ich habe so eine große Magnolie bei mir. Die müsste, also da bin ich auch, da habe ich jetzt schon.
Toll. Also Glückwunsch. Also ich liebe große Gehölze. Das ist wirklich die Zukunft auch in unseren Gärten. Also gerade man denkt ja immer so, oh, diese große Pflanze, die macht so viel Dreck, ne, so viel Laub, die ganzen Blüten, die am Boden liegen, das ganze Laub. Ne, man muss eben so sehen. Also die hat ja mehrere Highlights. Ne? Also einerseits die Blüte, nachher schneit das Blütenblätter am Boden, auch toll. Und nachher auch die Blätter, wenn die dann so ein bisschen gelb am Boden liegen. Und der große Vorteil tatsächlich, du hast natürlich im Sommer bei extrem heißen Temperaturen Schatten. Einen fantastischen kühlen Ort. Und wenn man die in unterschiedlichen Etagen schneidet, also wenn man sie wirklich schirmartig aufastet, dann hast du unten noch eine kleine Etage, wo du dann mit Schattenstauden arbeiten kannst, also sodass dann so wirklich eine Vielfalt auch im Garten ist. Ne? Mhm.
Ja, ich liebe die auch. Also was schön. Du das aufgezählt schön. Hast, die Blüte und auch das, da finde ich auch gar nicht schlimm, dass ich das dann alles wieder sauber machen muss nachher. Ja. Also wie gesagt, Schatten im Sommer ist total toll. Die Blüte ist ja Wahnsinn. Leider geht die mir immer zu kurz. Aber nein, die hat viele tolle Vorteile. Nur sie ist einfach viel zu groß. Sie ist viel zu hoch. Sie nimmt ganz viel Sonne, würde ich im ganzen Garten weg. Und ich finde, wenn sie irgendwann nur noch so hoch ist, dann wirkt sie nicht mehr. Also die bräuchte unbedingt mal so einen Pflegeschnitt. Das steht auf meiner To-Do. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber ich glaube einfach, einfach Learning by Doing und einfach mal mutig sein und versuchen.
Vielleicht sollten wir dich mal besuchen kommen, wo du die schneidest.
Oh ja, das wäre vielleicht gut.
Machen wir noch einen Podcast.
Das wäre vielleicht gut. Machen wir ein Video draus. Ja. Dass du mal, wie schneide ich jetzt überhaupt diese Magnolie richtig? Eine gute Idee, nehme ich gerne an, weil ich habe echt Respekt davor. Weil wie du sagst, das ist ja ein teures Ding und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die schon da im Garten steht und wachsen durfte. Aber
ja, sie gehört ja auch zur Familie, ein Familienmitglied. Ne? Genau. Und das will natürlich auch gut behandelt werden.
Ja, und sie ist wahnsinnig schön. Nur wie gesagt, sie bräuchte mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuneigung und ein bisschen vernünftigen Schnitt.
Sie hat ja sehr viel Zuneigung von dir bekommen, sonst wäre sie ja nicht so groß geworden.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ich glaube, ich muss sie noch mal ein bisschen pflegen jetzt. Mal ein bisschen wieder in Form bringen.
Ja.
Ja, du hast jetzt eben gesagt, teure, günstige Gehölze. Das hast du beim Gehölzschnitt auch immer angesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Garten plane und auch noch nicht so affin bin, was das Schneiden angeht, sollte ich mir vielleicht eher günstige Sachen erstmal hinpflanzen, um das Schneiden zu lernen? Oder wenn ich jetzt wirklich absoluter Gartenlaie bin, noch nie einen Garten hatte?
Also man baut sich den Garten so, wie man das gerne haben möchte. Also man jetzt zu sagen, ich will nur günstige haben oder nur teure Pflanzen, das macht ja gar keinen Sinn. Meistens hat man ja irgendwie einen Wunschtraum. Entweder sagt man, mein Garten soll für mich dann ein Vergnügungsort sein, dann hat man also häufig eine größere Rasenfläche. Es gibt ganz viele, die sagen einfach, nee, ich möchte mich davon ernähren, dann macht man mehr einen Obstgarten. Und wenn man sagt, man möchte mehr einen Ziergarten haben, dann muss man eben überlegen, was genau. Wenn man jetzt sagt, ich habe eigentlich nicht wirklich Zeit in meinem Garten viel zu schneiden, viel zu machen, viel zu tun, dann schafft man sich tatsächlich lieber etwas größere Gehölze an, also etwas teurere Gehölze, weil sie pflegeärmer sind, weil sie wachsen ja wesentlich langsamer, sie brauchen definitiv eigentlich keinen Schnitt und wenn, dann macht man wirklich nur einen leichten Korrekturschnitt, so wie du bei der Magnolie, wo du sagst, die ist mir jetzt echt zu groß, dann kommen 2, 3 größere Triebe heraus, vielleicht nochmal ein Seitentrieb, fertig. Mhm. Na, wenn natürlich diese sehr preiswerten Gehölze dann einem schnell über den Kopf wachsen könnten. Mhm. Und dann muss man dann wieder reagieren. Na, dann muss man also mehr machen. Aber man legt sich den Garten nach den eigenen Kriterien an, was einem wirklich wichtig ist. Das ist mir wichtig. Momentan wird ja sehr viel mit heimischen Gehölzen gemacht, was ein ganz toller Trend ist, dass man einfach sagt, hey, ich möchte wieder mehr Vitalität, mehr Vielfalt, mehr Diversität im Garten haben. Und dann setzt man also, sei es heimische Stauden, sei es heimische Gehölze und so weiter und so fort. Bei heimischen Gehölzen muss man natürlich wissen, die wachsen alle stark. Mhm. Also gibt es jetzt keine Zwerge. Und wenn, dann werden die in Bayern irgendwo beheimatet.
Nenn mal kurz ein paar Beispiele.
Also Schlehe, Weißdorn, Faulbaum, Schneeball, das sind so traditionelle heimische Gehölze, Wildrosen und bei den Stauden dann, sei es von der Wiesenmargerite zum Beispiel, ne? Viele lachen dann vielleicht, aber das sind ja so leichte eigentlich so die Stauden, die wir früher, ganz früher von unseren Wiesen kannten, wo wir gesagt haben, das sind Wildblumen oder Unkräuter und die holen wir gerne jetzt wieder in unsere Gärten hinein. Ne? Was eine schöne Geschichte ist, also gerade auch diese wilden Wiesen finde ich fantastisch, machen aber mehr Arbeit, als man denkt, weil unser Boden mittlerweile einfach sehr nährstoffreich ist und die dann doch anders wachsen, als wir das von der Kindheit her, also zumindest die etwas älter sind, von der Kindheit her kannten.
Wir haben bei dem Schnittkurs ja auch Rosen geschnitten. Das hast du nur demonstrativ gemacht, weil eigentlich habe ich ja gelernt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Was ich da interessant fand, da würde ich mal eben kurz nachhaken. Du hast dann auch gesagt, wenn jetzt noch Rosen nachtreiben oder sehr grün sind, was ja eigentlich nicht der Fall ist, dann hast du die irgendwie weggeschnitten, die grünen Blätter, weil du gesagt hast, die Pflanze braucht auch mal Ruhe, die muss mal zur Winterruhe kommen. Mhm. Mache ich jetzt sowas noch bei meinen Rosen? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht noch ein anderer Zweig, aber das fand ich vielleicht sehr interessant, weil vielleicht Hörerinnen und Hörer auch Rosen haben. Sollte ich da jetzt irgendwas machen, um denen mal wirklich diese Winterruhe zu gönnen? Weil sie produzieren ja immer weiter, sie machen ja immer Photosynthese.
Genau, das ist, sagte ich ja schon eben, dass die Klimaveränderungen spürbar, extrem spürbar sind bei uns im Gartenbau und Rosen mittlerweile fast immer grün sind. Mhm. Nun hatten wir ja Gott sei Dank endlich mal Frost, auch mal -6, -7 Grad. Das heißt also, sehr viele Rosenblätter sind jetzt endlich mal erfroren. Endlich ist auch mal die Blüte erfroren. Wir Menschen sagen natürlich, eigentlich ist das auch toll. Im November noch blühende Rosen, wie schön. Aber dort in den Blattspitzen sind natürlich die ganzen Krankheiten, sind die Schädlinge. Tatsächlich ist es so, dass auch Pflanzen ganz natürliche Schadstoffe in den Blättern abspeichern. Früher war das einfach so, dass die Rosen diese Blattmasse dann irgendwann Mitte, Ende Oktober fallen lassen haben, endlich in die Winterruhe gehen konnten, ihre 6 oder 8 Wochen Ruhe im Garten hatten und dann im Frühjahr ganz frisch wieder durchtreiben konnten. Durch diese längere Vegetationszeit ist das nicht mehr möglich. Die müssen diese sogenannten natürlichen Schadstoffe weiter speichern. Das ist, als wenn, ja, wenn dein Chef sagt auf einmal, du Urlaub, du hast jetzt irgendwie 35 Tage, vergiss es, das reduzieren wir auf 10 Tage. Und dann sagst du, hey, 10 Tage Urlaub ist viel zu wenig, dann bekomme ich irgendwann mal ein Burnout. Und genau das ist das, was die Pflanzen teilweise bei uns auch bekommen. Sie sind einfach im Dauerstress. Ich will jetzt nicht von Burnout sagen, aber die haben einfach diese traditionelle Winterruhe verloren. Sie treiben zu früh, sie treiben zu lange. Und manchmal ist es so, bei den Rosen habe ich gesagt, schneidet einfach im Herbst mal die Pflanze ein wenig zurück. Also häufig ist es ja so, ich sag mal eine Edelrose, die in ungefähr 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch wird, die reduziert man im Herbst so, dass man die Blattmasse so ein bisschen abnimmt. Das kann man ab Mitte, Ende Oktober machen. Ungefähr auf, sagen wir mal, 1 Meter ungefähr, dass es für unser ästhetisches Auge ein bisschen schick ist. Und dann würde man im ganz starken Frühjahr die dann wirklich stark zurückschneiden.
Auf wie viel Zentimeter?
Ja, Scherenlänge.
Oh.
Ja, da kriegen ganz viele Schnappatmung und sagen, meine schöne Rose, nie wieder wird sie treiben.
Doch.
Das tut sie. Ja. Auch das haben wir gezeigt. Mhm. Auch da sagt man eigentlich so auf 3 bis 4 Augen kürzt man sie zurück. Man hat doch am meisten Spaß, wenn man in die Rose hineinschauen kann. Ne? Also dann bei so einer Edelrose, wenn die 1,50 hoch ist, da musst du ja teilweise dann wirklich dich recken, um die Blüte dann zu sehen. Und das will man gar nicht. Man möchte in die Blüte reinschauen und deswegen schneidet man auch mal stärker zurück. Und ihr werdet feststellen, hey, der hat recht, der Mann.
Ja, ich habe auch das gesehen, beziehungsweise ich weiß auch, das funktioniert. Also auch da ein bisschen mutig sein wieder.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. So, jetzt habe ich geschnitten und das liegt alles verteilt in meinem Garten. Äste, Zweige, Blätter ja nicht mehr so viel, weil die meisten Gehölze das schon abgegeben haben und abgeworfen haben. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Schnittgut? Hast du ein paar Ideen? Wie gehe ich vor? Wie entsorge ich die? Kann ich noch was Cooles draus basteln? Wie Nachhaltigkeit?
Ja, die Bastelfee bist du ja eher, ich nicht. Also ich würde die durch den Schredder hauen und dann habe ich natürlich wunderbares Mulchmaterial, was ich bei mir im Garten wunderbar zum Abmulchen nutzen könnte.
Alle
das wäre ja.
Ja.
Da sehe ich also wirklich, hatten wir ja schon, wenn etwas extrem krank ist, dann macht das keinen Sinn. Dann holst du natürlich, dann würdest du diese Krankheit natürlich durch den Garten bringen. Aber hey, die meisten sind ja schon gesund.
Mhm.
Ne? Und dann ist ein bisschen menschlicher Verstand ist dann ja da, wo man sagt, Mensch, mit dem, die waren nicht in Ordnung, dann lässt man das sein. Ne? Mhm. Dann macht man das natürlich nicht. Am allerliebsten im Übrigen eher auf den Komposthaufen und dann nochmal einmal 2 Jahre eben einmal liegen lassen. Und dann würden auch wirklich durch die Hitze dann sämtliche anderen Pilzsporen absterben. Das geht super, machen wir zu Hause auch, geht perfekt und dann arbeiten wir das wieder in der Landfläche ein, weil das ist ja wirklich so toll ein Substrat. Ihr habt, in der Regel düngt man ja die Pflanzen und versorgt sie mit Nährstoffen und die Pflanze, wenn die ihre Blätter fallen lassen, das weiß man ja, die machen wunderbaren Kompost, wo auch sehr viele Nährstoffe, pflanzenverfügbare Nährstoffe drin sind und wenn ihr die alle wegschmeißt in den Kompost, dann müsst ihr ja noch mehr Geld ausgeben. Dann kann man ja lieber wirklich zu Hause, und das ist eigentlich Pflicht in meinen Augen, einen schönen Komposthaufen anlegen und dann kann man das damit einarbeiten. Riesige Zweige, klar, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, wenn man keine Maschine dafür hat, dann muss man sie dann irgendwo dann zum Recyclinghof bringen, ne? Wo dann die Grünabschnitte annehmen. Ne?
Mhm. Aber jetzt muss ich nur kurz nachhaken, das Geschredderte kann ich sofort aufbringen oder sollte ich es doch auf dem Kompost nochmal irgendwie lagern und dann erst?
Kommt drauf an, wie viel und wie groß und wie breit. Ne? Also wenn man jetzt im Prinzip kann man das wirklich machen. Also ich sehe da keine Probleme. Man sollte nur eben aufpassen, dass Stauden, die finden Kernholz, also wenn wirklich nur große Zweige geschreddert wurden, die finden Kernholz, und das ist ja nur Kernholz, nicht so lustig, weil beim Zersetzungsprozess nachher auch wiederum unterschiedliche Bodenlebewesen kommen, unterschiedliche Pilze kommen, die das eben verarbeiten. Und wenn die irgendwann Stickstoff brauchen und sowas, dann klauen die das gerne mal aus der Erde heraus und dann kann das dazu führen, dass die Stauden schwächer im Wachstum sind. Das heißt, man müsste mehr düngen und manchmal, wenn es ganz fies kommt, dann ist es so, dass diese Krankheiten, also diese Pilze dann dementsprechend auch Krankheiten übertragen würden auf die Pflanze. Ne? Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, aber auch da, ne, also machen. Also wirklich ausprobieren und machen. Also da jetzt, weil man kann überall, kann man einen Fehler finden und wie auch immer. Aber wir machen das schon seit Jahrzehnten so und wir haben wirklich kaum Probleme damit. Mhm. Auch das möchte ich nochmal eben mitgeben beim Schneiden. Also wenn man wirklich sich jetzt mit dem Partner abgesprochen hat und festgestellt hat, dieser Zweig muss weg und diese Entscheidung ist da, dann macht man das auch. Also das Wichtigste beim Schneiden ist wirklich auch mal eine Entscheidung treffen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dann noch drei Nachbarn um Rat zu fragen und dann hast du 7 Antworten für einen Schnitt.
Ja.
Ja, und dann weißt du gar nichts mehr. Also, und dann, wenn man wirklich gesagt hat, wenn dieser Zweig entfernt ist, dann haben wir mehr Lebensqualität, dann ist das so, dann kommt der ab, Punkt. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was ich mitgeben möchte. Ne? Also auch Entscheidungen treffen, etwas, was diesem Lande sehr gut tun würde.
Also Geduld, mutig sein und eine Entscheidung treffen.
Danke.
Ne? Das sind so die Mantras, die wir heute mitnehmen. Ja. Genau. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwas, was du nochmal nach außen tragen willst, was du den Leuten, ja, was Gehölzschnittkurs oder Gehölzschnitt angeht, mitgeben möchtest?
Mutig sein. Mhm. Also hatten wir ja schon Entscheidung und mutig sein und wirklich einfach mal sich trauen dann eben. Ne? Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, das Ganze. Man soll auch bitte auch das Produkt Freude im Garten nicht vergessen. Also ich habe immer mehr das Problem, dass unsere Kunden immer sagen, der Garten ist für mich Arbeit. Mhm. Das ist eigentlich der wunderbare oder der schönste Ausgleich, den man sich eigentlich so vorstellen kann. Man ist in der frischen Luft, du kannst den Pflanzen alles erzählen, die hören dir immer brav und artig zu geben keine Widerworte. Auch toll. Und man kann einfach wirklich viel Spaß und viel Freude auch im Garten insgesamt haben. Guck mal, du kannst wirklich die reduzieren, du kannst sie schirmartig schneiden, du kannst sie baumartig wachsen lassen, du kannst sie von der Höhe reduzieren. Ein Garten ist so viel machbar und so viel möglich. Also und gibt so viel Freude und so viel Energie zurück und das sollte man wirklich annehmen.
Ja. Das unterschreibe ich dir so und das sehe ich auch so und das schließe ich jetzt in mein Herz ein. Man sollte es nicht sehr als schön arbeiten sehen, sondern eben als Bereicherung. Olaf, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und wir nochmal über Gehölzschnitt sprechen konnten. Und ich hoffe, dass ganz viele gute Tipps mitgenommen haben und viel Spaß bei ihrem Gehölzschnitt haben jetzt im Herbst und Winter.
Ich danke für die Einladung und ich hoffe, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt und ebenfalls sehr viel Tipps mitgenommen habt. Und freue mich auch mal über einen Kommentar, wie es denn so war, wie es euch gefallen hat, weil ich mache das ja nicht so professionell und würde trotzdem gerne mal wissen, wie das denn so ankommt.
Oder vielleicht draußen auch noch Fragen.
Ja,
wenn noch auch Fragen da sind.
Genau, die würdest du mir dann nochmal eben weiterleiten und dann beantworte ich die sehr gerne.
Genau, also wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die gerne an gartenzeit@nwzmedien.de. Wir freuen uns, ich leite alles an Olaf weiter und ihr hört dann von uns.
Super.
Vielen Dank, Olaf. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, die geht jetzt bald los und dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr, seit heute, stimmt. Ja, nach Toten Sonntag, hast recht. Und dann hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Jahr, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Bis bald, tschüss.